Hallo liebe Leute, die neueste Folge unseres Podcasts zur Stadtgeschichte ist auch dieses Mal wieder sehr spannend und interessant, aber auch etwas zu lang geworden. Um aber nichts kürzen oder anpassen zu müssen, haben wir uns entschieden, die Folge in zwei Teile zu teilen. Ihr könnt den zweiten Teil also direkt im Anschluss hören oder wann immer ihr wollt. Jetzt geht's los mit Teil 1 mit Dr. Stefan Mörz, Katharina und mir. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Ludwigshafen, schon gehört, der Podcast der Stadtverwaltung. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin der Jan.
Und ich bin die Katharina.
Und heute gibt es den lang ersehnten zweiten Teil unserer Stadtgeschichtspodcasts. Und auch diesmal tauchen wir wieder mit unserem bereits altbewährten Gast in die spannende Geschichte Ludwigshafen ein. Schön, dass er wieder bei uns ist. Hallo und herzlich willkommen dem Leiter des Stadtarchivs Ludwigshafen, Dr. Stefan Mörz.
Guten Morgen.
Die erste Folge des Stadtgeschichte-Podcasts ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber die hat uns richtig viel Spaß gemacht. Ihnen auch?
Mir auch.
Ja, das ist doch schon mal schön. Ja. Schön, dass Sie wieder da sind. Heute haben wir das Oberthema Ludwigshafen, das deutsche Chicago.
Yeah.
Das nenne ich mal einen Titel.
Ja.
Ne? Das macht auf jeden Fall neugierig. Und was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten erfahren.
Und wie das letzte Mal auch, haben wir noch ein Goodie dabei. Und zwar können wir schön auch Quiz spielen. Katharina und ich spielen auch mit.
Wir freuen uns schon sehr,
ja,
uns wieder zu blamieren.
Wir haben auch gehört, das haben sehr, sehr viele gemacht und haben da auch ihre Punkte uns mitgeteilt. Durchschnittlich waren die, glaube ich, besser als wir beide.
Ja.
Gut. Das heißt, das Quiz haben wir vorgestellt. Herr Dr. Mörz, Sie streuen immer mal wieder Quizfragen ein und alle HörerInnen an den Geräten können mitraten. Und die Auflösung aller Fragen gibt es dann am Ende der Folge. Und immer wenn eine Frage kommt, dann kommt so ein kleiner Jingle. Den hört ihr jetzt. Und dann verpasst ihr also auch keine Frage. Ja, und auch wie gesagt, wir beide spielen auch mit. Wir kennen die Fragen und die Antworten nicht. Also wir spielen ganz normal mit. Und wer Teil 1 gesehen hat, der weiß, dass dem tatsächlich auch so ist.
Ja.
Genau, da waren wir nämlich nicht so stark.
Ja, das stimmt. Wobei ich ein bisschen besser war als du.
Ja.
Aber bevor wir starten, haben wir noch so einen ganz kleinen, ich würde sagen, fast so einen kleinen Werbeblock. Herr Dr. Mörz, es gibt eine Vortragsreihe vom Historischen Verein der Pfalz, das wollen wir auf jeden Fall mal erwähnen. Und zwar haben Sie da Vorträge zu Kurfürst Karl Theodor und zur Revolution 48 und 49. Möchten Sie noch zwei, drei Worte sagen dazu?
Naja, das Stadtarchiv hat eine ganze Menge ziemlich guter Referenten gewonnen für das Revolutionsthema. Der erste Vortrag war gerade und der war spitze, muss
Super.
Ich echt sagen. Und da ich ja nun mit meiner Doktorarbeit und seitdem immer wieder mit dem Kurfürsten Karl Theodor zugange war, habe ich dann gedacht, anlässlich seines 300. Geburtstags und angesichts der Tatsache, dass so viel eigentlich nicht läuft, werde ich jetzt mal in drei Vorträgen sein ganzes Leben präsentieren.
So.
Und also der erste ist dann über die Kindheit und die Kurpfalz, der zweite dann über ihn als Pfälzer Kurfürst und der dritte dann über ihn als bayerischer Kurfürst. Jo. Und dann gibt es natürlich noch zwei Vorträge vom Bunkerverein, die sich wie immer um Fragen des Weltkriegs und des Schutzes drehen.
Und das komplette Programm dazu findet man auf www.hist, also von historisch, hist-verein-pfalz.de und den Link, den stellen wir auch in die Shownotes.
Also hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. So, dann starten wir jetzt mal rein in die Thematik des Podcasts. Der erste Teil, der endete mit der Stadtgründung Ludwigshafens. Herr Dr. Mörz, wie ging es denn danach weiter?
Ja, ich wollte eigentlich, also warum heißt das das deutsche und pfälzische Chicago? Denn erwiesenermaßen Ludwigshafen hat 1914 nah an 100.000 Einwohner. Das ist nicht die Million von Chicago und es ist auch nicht die 200.000 von Mannheim. Aber die meisten Städte, die in Deutschland im 19. Jahrhundert groß werden, sind Städte, die schon da sind. Also Mannheim fängt schon mit 35.000 Einwohnern an. Während Ludwigshafen ist eben ähnlich wie Chicago, übrigens auch ähnlich zur selben Zeit, so um 1840, da ist nichts. Da stehen zwei Häuser und in Chicago war es noch ein bisschen extremer, da stehen nämlich zwei Blockhütten oder so.
Ja.
Und Deswegen passte auch, und das ist im 19. Jahrhundert schon gesagt worden, das ist wie das deutsche oder das pfälzische Chicago. Mhm. Das ist so der Grund, warum das so ist. Und Anfang 1853, als dann die Stadt gegründet war, haben die Stadtväter an die Bezirksregierung geschrieben, im Allgemeinen ist die Erhebung Ludwigshafens zu einer eigenen Gemeinde sehr freudig begrüßt worden und alles ist in gespanntester Erwartung hinsichtlich des Ausfalls der Gemeinderatswahlen. Na, da sind wir ja auch gerade wieder, nämlich im Juni, und gespannt sind wir sicherlich auch. Die Entwicklung zu dieser Stadt oder dieser Gemeinde, die es damals noch war, war natürlich ziemlich holprig. Also so glatt war sie nicht. Angefangen mit der Tatsache, dass ja der Winterhafen, der heute überbaut ist von der Rheingalerie, durch eine Überschwemmung entstand und damit der einzig wintersichere Hafen auf der bayerischen Rheinseite. Wir waren ja schließlich Teil von Bayern. Und dann gab es in dem Handelshaus, das hier auf der linken Rheinseite diesen Stützpunkt unterhalten hat, mit Hafen und allem, 1842-43 Familienknatsch, Nachfolgeärger und fehlgeschlagene Spekulationen. Umgekehrt war dem bayerischen Staat inzwischen klar, als privatem Handelsplatz hat das Ding keine Zukunft, da braucht es Rieseninvestitionen. Es gibt auch die Eisenbahn, die kommt und die genau hierhin geführt wird und nicht nach Speyer. Wenn man das alles wirklich ausbauen will, dann muss der Staat rein und der Staat hat dann das Ding gekauft. Und das ist meine erste Frage, die wahrscheinlich schon beim letzten Mal drin war, aber das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ist
noch peinlicher.
Wie hieß denn die Firma, der die bis dahin Rheinschanze genannte Ansiedlung gehörte? Von dieser Firma gibt es auch heute noch eine Straße, die ihren Namen trägt. Und in der Gegend des ehemaligen Handelsplatzes zu finden ist.
Gibt es die Firma heute noch?
Nee.
Das ist eine gute Hilfe, finde ich. Ja?
Das müsste man bloß wissen. Also ich habe eine Idee, aber naja.
Und hier knubbelt sich dann alles. Also am 25. April 1843 erlaubt Ludwig I., dass dieser Hafen jetzt seinen Namen trägt. Es wird ein Straßenraster entworfen und es soll eine Gemeinde werden. Dazu kommt es aber noch nicht. Aber 1847 kommt der Bahnhof, der Hafen wird aufgewertet und ausgebaut, sodass jetzt tatsächlich das verknüpft, was alles modern ist. Also modern sind die Bahn als das neue Verkehrsmittel, das Dampfschiff als das neue Verkehrsmittel. Und tatsächlich ist deswegen Ludwigshafen auch so interessant, weil bis zum Ersten Weltkrieg die richtig großen Schiffe, die von Rotterdam und von Duisburg runterkommen, nur bis Mannheim-Ludwigshafen kommen. Das heißt, es war ein idealer Platz, um dann auf kleinere Schiffe den Umschlag zu machen. Das war perfekt. Und deswegen geht die Bahn auch nach Luh und nicht nach Speyer, das liegt zu weit südlich.
Ja.
Also Sie erinnern sich vielleicht noch, bis in die 90er Jahre noch musste man, wenn man von Ludwigshafen nach Speyer gefahren ist, immer umsteigen, weil das halt eigentlich eine Nebenstrecke ist von Schifferstadt aus. Ne?
Das war sozusagen ein Kopfhafen, wenn man so an den Bahnhof denkt.
Genau, ja, so also, ist es. Dann kommt die Revolution von 1848, da gibt es natürlich eine Menge Unruhen. Preußische Truppen kommen, bayerische Truppen kommen, revolutionäre Truppen kommen und die Mannheimer beschießen Ludwigshafen. Es geht nicht die ganze Siedlung kaputt, aber alle Häuser direkt am Rhein mit allen gelagerten Waren und allen Lagerhäusern. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das nicht nur revolutionäre Eifer war, sondern da ging es auch darum, den Konkurrenten zu erledigen. Das haben aber die Ludwigshafener auch erkannt und haben sofort bei der bayerischen Regierung lobbyiert, bitte helft uns, sonst geht dieser Handelsplatz unter und ihr wollt doch, dass er was wird. Und das haben die Bayern gemacht. Sehr viel Geld wird investiert und innerhalb von anderthalb Jahren war das Ganze wieder aufgebaut. Dann wird es eine Gemeinde, Ende 1852. Deswegen auch der schöne Bericht Anfang 1853. Und dann gibt es eben die ersten Wahlen. Unter 1500 Einwohnern gab es 240 Wahlberechtigte.
Wie viele, wie viel Einwohner, wie viele
Wahlberechtigte? 1.500.
Aha, okay.
Natürlich nur Männer, ist ja, klar. Logisch. Mhm. Von denen wurden aber nur 215 zugelassen, weil die restlichen waren durch die Revolution so kompromittiert, dass die Regierung sie nicht haben wollte.
Okay. Mhm.
Und das Wahlrecht, das in Kraft war, hat keinen Zensus vorgesehen, aber man musste sich das Bürger- und Wahlrecht kaufen für teures Geld, was die meisten nicht konnten oder wollten. Und man musste, wenn man es kostenlos haben wollte, 10 Jahre kontinuierlich am Ort gelebt haben, niemals Armenfürsorge gekriegt haben und niemals arbeitslos gewesen sein. Sonst fingen immer die 10 Jahre von vorne an.
Ja gut, das ist natürlich dann unwahrscheinlich für
ganz,
ganz viele.
Ja, es war nicht unwahrscheinlich, aber es hat schon die Sache gedrückt. Und der Extrempunkt war dann 1874, da gibt es schon 11.000 Einwohner, aber nur 270 Wahlberechtigte. Ja, und davon wurde ein Zehntel Stadtrat, nämlich 27.
Also, da hat man sich quasi selbst gewählt.
Ja, da hat man sich praktisch selbst gewählt. Und das Wahlrecht war auch so, es gab keine Wahlzettel, sondern man bekam ein weißes Blatt Papier und hat die 20 Leute, die man für geeignet hielt, draufgeschrieben. Und die meistgenannten wurden dann Stadtrat. Natürlich haben in den Zeitungen vorher irgendwelche Gruppen geworben, wählt für die, wählt uns. Und dann wurden also Muster vorgeschlagen, die sind die Besten. Mhm. Aber Parteien, richtig Parteien mit Listen, das kommt erstmals erst 1909. Mhm. Das war ja schon, sagen wir mal, die Tatsache, dass hier Wahlen stattfinden, ist gegenüber den meisten Staaten schon relativ modern. Aber noch viel moderner war dieses junge Ludwigshafen natürlich in seiner Ausstattung. Ich habe ja schon gesagt, den Hafen und dann die Brücke über den Rhein 1867 und das muss man sich echt überlegen. Es gab eine Brücke in Mainz und es gab eine Brücke in Straßburg und das war die dazwischen.
Ja.
Und wie man heute auch noch merken kann, so ein Fluss ist eben doch ein Hindernis, wenn man auf die andere Seite will. Also solange man kein Amphibienfahrzeug hat, wird das schwierig.
Da können viele Pendler ein Lied von singen.
Ja, genau. schon gleich bei Beginn gibt es einen Telegrafen, also auch was sehr Modernes. Und 2 Jahre nach Gemeindegründung, 4 Jahre, gibt es die Gasbeleuchtung, auch was sehr Modernes. Mhm. Und was überaus modern war, gleich am ersten Tag ist ein Kind durch eine Gasaustritt getötet worden.
Oh nein!
Und das war dann die erste Beerdigung auf dem auch ganz kurz vorher eröffneten Friedhof.
Modern.
Ja, sehr modern eben. Und die erste Telefonanlage in Bayern stand wo? In Ludwigshafen. So, und dann wieder mal eine kleine Frage. Wer war denn zuallererst angeschlossen? Das kann man nicht wissen, aber man kann es vermuten.
Ja, bestimmt, wenn man Ahnung hat.
Wenn man den Krebs hat, ja.
Und es kommt auch gleich die nächste Frage.
Ich weiß nicht, sind wir sehr streng oder hat man 2 Vorschläge? Weil, ja,
schreib doch 2 hin, wenn du willst. Ist ja niemand.
Ja, dann kann ich im Nachhinein sagen, ich habe.
Das war eine Telefonanlage, das heißt, da gab es mehr als einen Anschluss, aber es gibt eins, was man sich denken kann, wer da gleich dabei war. Ja, und dann in jeder traditionellen Stadt, wo sind öffentliche Uhren? Mhm. Entweder auf dem Rathaus oder auf der Kirche.
Ja, klar.
In jeder mittelalterlichen Stadt, wo da gab es noch, die kommen so langsam, aber jedenfalls da sind die zu vermuten. In Ludwigshafen gibt es kein Rathaus und es gibt zu der Zeit auch noch keine Kirchen. Mhm. Wo ist die erste öffentliche Uhr?
Das ist schon die nächste Frage.
Das ist schon die nächste Frage.
So, ich habe eine Vermutung.
Also es gibt, wie gesagt, ja zu dieser Zeit noch nicht viel an öffentlichen Gebäuden. Es gibt den Hafen und es gibt den Bahnhof. Mhm. Viel mehr ist ja noch nicht da.
Wir haben beide was geschrieben.
Ja.
So.
Wir gucken auch nicht ab,
und
oder?
Schon 1878 hat die Stadt dann eine Pferdebahn, die dann 1903 elektrisch wird. Mhm. Aber zum Beispiel ein Melderegister, was wir heute für selbstverständlich hatten, hat die Stadt erst zu dem Zeitpunkt, als sie schon fast 100.000 Einwohner hat, 1914. Unsere Nachbarstadt hat ihr Melderegister schon seit 1825.
Jetzt muss ich mal überlegen, Ludwigshafen hat einen Hafen, einen Bahnhof und eine Pferdebahn. Ne? Also was man halt so braucht.
Aber warum war das so spät? Gibt es einen Grund für?
Ich vermute, weil die bayerische Gesetzgebung das nicht vorgesehen hat.
Okay. Mhm.
Okay.
Also, und die später eingemeindeten Stadtteile hatten erst eine ab 1920. Mhm. Die ist übrigens heute noch im Archiv da. Die von der Innenstadt ist 1943 verbrannt. Was uns immer mal wieder Probleme macht, wenn wir Leute suchen.
Ja, klar.
Mhm. Naja. Der große Motor der Entwicklung dieser Stadt ist eigentlich ganz klar, das ist die Industrie, die schon bald nach der Gründung der Stadt den Handel als primäre Einkommens- und als primäre Einkommensquelle absetzt. Überrundet. Natürlich wird der Hafen ständig ausgebaut, immer im Gegensatz zu Mannheim. So nach dem Motto, wenn Mannheim ein Hafenbecken hat, der waren sie in Ludwigshafen, ja, wir brauchen das, sonst geraten wir in die Hinterhand. So. Und also bitte, der Hafen wird ausgebaut, zuletzt dann die Häfen unten, Kaiserwörth und Ölhafen.
Mhm.
Also Anfang des 20. Jahrhunderts.
Das war so ein richtiges Wettrennen praktisch.
Das war ein Wettrennen, ja. Die Industrieansiedlung, die beginnt schon sehr früh. Da kann man dann auch mal einen Blick auf die Gemeinden werfen, die erst viel später eingemeindet wurden. Also 1855 entsteht in Oggersheim die große Samtfabrik. Das ist die älteste, richtig große Fabrik mit ein paar hundert Beschäftigten. Und es gab noch eine, die war noch ein bisschen älter, die Zuckerfabrik auf dem Gelände von Rhein-Gönnheim. Frage, zu welchem... Ah, jetzt habe ich schon gesagt. Aha, nee, aber an der Stelle dieser Zuckerfabrik steht heute das Ortszentrum eines Ortes, der nicht Rhein-Gönnheim ist.
Also,
denn das Stück Rhein-Gönnheim, das, auf dem die Zuckerfabrik stand, gehört heute nicht mehr dazu und gehört auch nicht mehr zu Ludwigshafen.
Oh, jetzt kann es nur peinlich werden.
Ja, jetzt müsste irgendwas, was an Rhein-Gönnheim grenzt.
Ja, und das aber ist was das Problem.
Hat jemand gerade eine Landkarte zur Hand von so von oben geblickt? Ja, und jetzt?
Schreiben Sie.
Ja?
Tja.
Ja.
Wir schreiben was. Oh, ich habe Angst.
Das jetzt kommen überhaupt ein paar Fragen, weil bei der Industrie kann man nämlich schön fragen. So.
Okay, noch mehr Fragen. Ah, ja.
Ja, es gibt aber dann auch so Abschnitte, wo praktisch keine sind.
Okay,
so,
gut.
Also, in Lu beginnt das Chemiezeitalter schon vor der BASF. Und zwar 1851. Und wenn ich gesagt habe, die Samtfabrik war die erste große, die Fabrik war zu dem Zeitpunkt mini. Also die hat nur wenige, aber sie ist groß geworden. So, und jetzt Frage, welche ist's? Der Gründer hatte zwei Staatsbürgerschaften und stammte aus einer Einwandererfamilie.
Ich glaube, das hatten Sie uns schon mal erzählt.
Irgendwann, ja. Also wenn wir das Gleiche denken, habe ich auch irgendwas im Kopf.
Das ist ja gut.
Ja.
So, und 1858 kommt dann die nächste Firma, das ist Benckiser, also auch wieder Chemie. Es kippt so langsam, es gibt auch Maschinenfabriken und andere Branchen, aber es kristallisiert sich raus, Ludwigshafen wird eine Chemiestadt. Und 1865 kommt dann erst die BASF. Die fängt mit 30 Arbeitern an und 5 Jahre später sind es schon 500. Das heißt, da kann man sehen, da war ein unglaublicher Erfolg und eine unglaubliche Dynamik. Und man muss einfach sagen, die Tatsache, dass sich die BASF innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu einer Weltfirma, zu der weltgrößten Chemiefabrik entwickelt, zieht dann auch die Stadt nach oben.
Ja.
Also der Stadtgründer Ludwig I. hat sich vermutlich eine Mittelstadt mit so 30.000, 40.000 Einwohnern vorgestellt. Mhm. Davon kann dann um 1900 schon keine Rede mehr sein. Da ist Ludwigshafen die viertgrößte Stadt in Bayern und die bei weitem größte in der Pfalz. Ne?
Also, ja, kann man das tatsächlich auch an den Daten, der Zustrom zur Stadt war, kann man das irgendwie nachprüfen?
Das kommt noch.
Ich finde es total krass, wenn man sich heute überlegt, dass die BASF einfach mal 30 Mitarbeiter hatte.
Mhm. Ja.
30.
Wahnsinn, ja.
Und jetzt wieder eine Frage. Mhm. Wie hieß die Gründungsfigur der BASF? Der Mann stammte aus Mannheim. Ah. Und das 2014 weggerupfte BASF-Hochhaus trug seinen Namen.
So, das ist
alles. Das weiß ich.
Tja, und die BASF, die strahlt dann nach außen. Es gibt eben weltbewegende Erfindungen. Natürlich zuerst die synthetischen Farben, aber dann 1910 die Ammoniaksynthese, die eben sowohl für die Welternährung, für Düngemittel gut ist, als auch für Sprengstoffe. Mhm. Das heißt, und das sind ja noch viele andere, dann kommt natürlich im 20. Jahrhundert Kunststoffe und. Aber das heißt, diese Firma ist wirklich unheimlich innovativ, mhm, und bringt die Welt nach Lu. Also die, mhm, Forscher, das ist von Anfang an immer geplant, Forschung und Handarbeit werden kombiniert. Die kommen auch zum Beispiel aus England oder so. Mhm. Das sind eben tatsächlich dann mal Ausländer, die in Lu leben. Und es werden nach außen die Arbeiterhäuser in der Hemshof-Kolonie, ein, mhm, großzügiger Wohnungsbau, eben Sozialeinrichtungen, und es ist Arbeit für die überbevölkerte Pfalz. Die Landwirtschaft gibt nicht mehr genug, also strömen, mhm, die Menschen in die Fabriken von Ludwigshafen. Das ist auch ein Element, warum die Stadt überhaupt ein Erfolg wird. Aber man muss natürlich sagen, die BASF hat auch so ein paar Schattenseiten. Die Arbeitsbedingungen sind schrecklich, okay, die Löhne niedrig. Und als dann langsam die Sozialdemokraten in der Stadt stärker, mhm, werden, schrecken die BASF und die damals auch noch privaten pfälzischen Bahnen nicht davor zurück, eine Stadtratswahl Ende des 19. Jahrhunderts schlicht zu fälschen. Mhm. Das heißt, die wahlberechtigten Mitarbeiter der beiden Unternehmen werden mit fix und fertig ausgefüllten Wahlzetteln an die Urne geschickt und dürfen die dann unter Aufsicht einwerfen. Dann kommen auch genau die Leute in den Stadtrat,
ja, logisch,
die beiden Unternehmen gerne haben. Also um mal jetzt zu sagen, wie das so ist, da zitiere ich dann auch mal aus einer Darstellung. Bei der BASF im Jahr 1889 erleiden 42% der Arbeiter einen Unfall und 2% sterben. Man müsse sich das mal heute vorstellen, mhm, wenn das noch so wäre, was das für Skandal wäre. Mhm. Der Gründer der hiesigen SPD und der pfälzischen, Franz Josef Erhard, beschreibt 1892 die Zustände in der BASF mit härtester Kritik. Und das war ja nicht nur die BASF, in den Betrieben ist es allgemein so zugegangen. Mhm. Also die Reaktion der Betriebe war erstmal stimmt nicht oder Abwehr. Kennzeichnend genug war das Verhalten von Polizei und Justiz, als Ferdinand Weidemann, der Vorsitzende der Sozialistischen Tischlergewerkschaft, 1867 in einer Rede von der Knochenfabrik sprach und die gesundheitsschädliche Arbeit anprangerte, die dort durch schreckenerregende Gestalten verrichtet werde. Weidemann musste wegen aufrührerischer Reden eine 14-tägige Gefängnisstrafe verbüßen. Die Direktion der BASF und der anderen Firmen waren natürlich einfach erschreckt, dass sowas in die Öffentlichkeit getragen wurde. Deswegen reagierten sie höchst empfindlich, als der Fabrikinspektor Häuser, der bayerische Staat hat eben tatsächlich auch eine Fabrikeninspektion, die, mhm, Missstände aufdecken sollte, eingerichtet, 1885 auf gesundheitliche Gefahren der Farbenfabrikation einging, die bei unsachgemäßem Verhalten sogar bis zum Tod führen könnte. Dann, was sagt die Chefs der BASF? Derartige amtliche Mitteilungen im Besitze eines sozialistischen Agitators bilden unschätzbares Material zur Förderung des Klassenhasses. Also man sieht, die Stadt hatte eine helle Seite, mhm, und eine ziemlich dunkle. Und sie wurde natürlich von ihrer ganzen pfälzischen Umgebung höchst misstrauisch beäugt, weil das war so wie so ein emporwachsender Pilz, der da überhaupt, mhm, nicht hingehört. Mhm. Und was hat das mit der Stadt gemacht? Wie hat sie sich selbst gesehen? Sie war natürlich zuerst mal eine zu spät gekommene Stadt. Also auch heute kann man das noch merken. Es ist ja eigentlich komisch, dass das Landgericht für unsere Gegend nicht im großen Ludwigshafen, sondern im weitaus kleineren Frankenthal liegt. Das liegt aber daran, dass die Berichtsorganisation von 1815 stammt und da gab es noch keinen Ludwigshafen. Ludwigshafen hat keiner nie gekriegt, auch heute nicht, hohe staatliche Behörde. Auch das, was die Unternehmer gerne gehabt hätten, keine Garnison, da ging es ja nicht nur um die Sicherheit, sondern auch ums Prestige. Mhm. Und es war mal schon gar keine irgendwie geartete Residenz. Mhm. Also macht man aus dieser Not eine Tugend. Die Städte drumherum, das schöne Speyer, das schöne Heidelberg, das schöne Worms, die träumen in ihrer Vergangenheit und da passiert nicht viel. Zumindest sagen das die Ludwigshafener. Aber in Ludwigshafen, da gibt es ein herrliches Gedicht auf einer Postkarte und das gefällt mir so gut. Wo fauchen die Boote, wo rauchen die Schlote, liegt Ludwigshafen am Rhein, das mächtig sich recket und prächtig sich strecket, durch eigene Kraft nur allein. Es ist zwar die jüngste, doch nicht die geringste der Pfälzerstädte am Rhein, nicht eine ihm gleichet, denn keine erreichet, was es ist geworden allein. Der Bürgerschaft streben, der Arbeiter leben, die helfen ihm zum Gedeihen. Drum voller Vertrauen die Zukunft beschauen kann Ludwigshafen am Rhein. Also man merkt, das schon länger her ist, leider.
Aber es ist schön.
Aber es ist schön, ja. Also und die Dinge, die da, also da wird jetzt aus der Not eine Tugend gemacht. Das heißt, Ludwigshafen ist eben eine Stadt, in der Neues entsteht, in der wirklich gearbeitet wird, in der Werte geschaffen werden. Und schon 1859 wollen dann die pfälzischen Bahnen, dass es zur Stadt erhoben wird. Ne? Mhm. Die Stadtrechtsurkunde, die hat es übrigens gegeben, wir haben schöne Fotos, aber die war in einem Safe der Stadtsparkasse, ist um 1945 ist dieser Safe von den Amerikanern bei ihrem Einmarsch aufgebrochen worden. Vielleicht hängt die Urkunde irgendwo in Illinois an der Wand, vielleicht liegt sie auf irgendeinem Dachboden, wir wissen es nicht, wir haben nur noch
Aufruf.
Fotos.
Ein Aufruf.
Ja. Social Media fällt mir das sofort ein. Das könnte man in die Hand nehmen, oder?
Ja. Und dann ein anderes Element, das man sehr betont hat, ist natürlich die Betonung der Lage am großen deutschen Strom. Mhm. Also einerseits Romantik und andererseits Wirtschaftsfaktor. Deswegen heißt die Stadt seit 1882 Ludwigshafen am Rhein. Mhm. Und jetzt komme ich natürlich wieder auf die Rheinbrücke. Welche von den zwei, die heute stehen, ist denn die alte Rheinbrücke? Also rein von der Bausubstanz ist es keine, denn die sind alle neu gebaut. Mhm. Aber es stand eben an einer der beiden Stellen die alte Rheinbrücke. Also man kann ja dann den Namen nehmen. Also Adenauer, Schumacher. Ne? Mhm. Welche von beiden ist es?
Ja, 50-50 Chance, ne? Das ist ja schon mal gut.
Ja. Ich ahne es zumindest.
Und es war natürlich die Gründung eines Königs, was, und das hat man auch stark rausgestellt, in der Tat gibt es nämlich nur noch eine andere. Es gibt nur zwei gelungene Stadtgründungen in Deutschland des 19. Jahrhunderts. Die eine ist Ludwigshafen, die andere ist Wilhelmshaven, okay, nach König Wilhelm von Preußen, dem späteren Kaiser Wilhelm. Und die Könige und die Prinzen kamen auch ziemlich oft, das muss man sagen. Aber 1857 gab es dann ein ganz was Besonderes. Es kam nämlich der französische Kaiser und hat den späteren Prinzregenten Luitpold in Ludwigshafen getroffen. Großes Mittagessen, Tamtam am Tamtam im Bahnhofsgebäude und alles Mögliche. Und der Kaiser äußerte huldreich, als er 1834 in Mannheim gewesen sei, hätte er auf der anderen Rheinseite ja noch gar nichts gesehen und wie schön diese neue Stadt sei.
Ach, wie schön.
So, und jetzt die Frage: Wie hieß denn der französische Kaiser, der Ludwigshafen 1857, für den übrigens auch Musik geschrieben wurde? Die Noten haben wir im Original im Stadtarchiv.
Oh.
Und beim Stadtjubiläum, ich weiß nicht, 3 oder 9, hat die Staatsphilharmonie die auch eingespielt. Es gibt eine CD.
Ach ja, So, das war doch jetzt der Tipp, den du gebraucht hast, oder?
Das war, und das Ganze heißt ja. Souvenir à Ludwigs Affaire.
Ah, okay. Also, ne, ich kenne ja eine Vielzahl an französischen Kaisern.
Zähl mal laut, alphabetisch bitte.
Deswegen schreibe ich jetzt genau einen Namen auf.
Ich weiß, welchen du schreibst.
So, machen wir mal weiter.
Ja, und die Honoratioren der Stadt wollten natürlich auch diese Königsverbindung nochmal besonders betonen. Und zum 100-jährigen Geburtsjubiläum Ludwigs I. 1886 wollten sie ein Denkmal setzen. Aber die Honoratioren waren ziemlich pragmatisch, es war nicht genug Geld da und haben sie mal zuerst das Wasserwerk gebaut. So.
Priorität.
Und dann erst das Denkmal. Mhm. Und das Denkmal war dann letztendlich 10 Jahre später ein großer, monumentaler Brunnen, den die pfälzischen Eisenbahnen auf einer bayerischen Industrieausstellung gezeigt haben und dann der Stadt übergeben. Dann hat man Medaillons vom damals regierenden Prinzregenten Luitpold und von Ludwig I. draufgepappt und ihn dann aufgestellt. Und die Frage ist, wo stand der? Noch vor wenigen Jahren gab es eine Bürgerinitiative, zumindest die Idee von Leuten, ihn wieder aufzubauen, genau da. Die Stadt hat aber darauf hingewiesen, dass das mindestens 1 Million Euro kosten würde. Okay. Und also die Summe hatten sie dann doch nicht und die Stadt hat sie sowieso nicht. Er ist nämlich 1938 von den Nazis abgerissen worden.
Also wir haben ja den Vorteil, dass wir uns ab und zu mit Herrn Dr. Merz unterhalten, auch mal am Telefon und so weiter. Und ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Aber ich kann auch komplett
also
falsch
liegen. Wo stand dieses Denkmal? Und dann gibt es natürlich zu diesem Denkmal eine ziemlich böse Kritik unseres großen Philosophen Ernst Bloch. Der wird ja immer gern zitiert mit diesem wunderbaren Satz: Ludwigshafen ist eine der ersten Seestädte auf dem Lande, am Meer einer unstatischen Zukunft. Schön. Er hat aber auch gesagt, Ludwigshafen ist der Fabrikschmutz, den man gezwungen hat, Stadt zu werden. Und über dieses Denkmal hat er dann gesagt: Da steht ein Monumentalbrunnen, er heißt so. Er ist grau, gelb, weiß, rot, weil er sämtliche Sorten des pfälzischen Sandsteins enthalten sollte. Männerköpfe, Wappensprüche, Säulen, Nischen, Urnen, Kränze, Schiffchen, Kronen, Bronze, Becken, Obelisk, alles im mickrigsten Ausmaß. Das Ganze ist vielleicht das schönste Renaissance-Denkmal des 19. Jahrhunderts. Hier ist Inuche die Provinz. Mhm. Ziemlich bös.
Mhm. Ja. Der Herr Bloch hatte jetzt nicht so die beste Meinung hier, oder?
Nee, da kann man so sagen, ja. Er ist ja auch möglichst schnell von hier weggezogen. Also er kam dann zu Freunden als noch zurück, aber gewohnt hat er hier nimmer nach seiner Kindheit. Ne? Und es gibt aber übrigens das einzige Jugendbild, das überhaupt von Bloch existiert, ist im Stadtarchiv. Mhm. Er hat nämlich beim Abi in einem Schiller, also es war 1905, 100. Todestag Schillers, da wurde dann ein Schiller-Gedenkspiel aufgeführt von den Abiturienten und da steht er als Soldat am Rand.
Mhm. Okay.
Und es gibt nämlich sonst überhaupt nichts über seine Kindheit, also es sind keine Bilder da. Mhm. Das war also das Denkmal. Und dann hat man auch der Stadt Straßennamen gegeben, denn ursprünglich war es wie in Mannheim, nur viel bekloppter, weil der Rhein bekanntermaßen hier ja einen Knick macht, südlich. Mhm. Deswegen sind die sogenannten Quadrate dann ziemlich schief gewesen und auch die Durchnummerierung war nicht sehr durchsichtig. Und deswegen, als man 1885 zum 70. Geburtstag des großen Kanzlers der deutschen Einheit Bismarck eine Straße nach ihm benennen wollte, hat man dann gesagt, dann machen wir das gleich, das Ganze. So, wieder eine Frage. Mhm. In der Innenstadt kann ja jeder dann mal auf den Stadtplan gucken. Mhm.
Also
wen oder was würdigen denn diese Straßennamen? Das kann man auch noch heute ohne weiteres erkennen.
In der Innenstadt?
Ja, in der Innenstadt. Also so zwischen dem heutigen Hauptbahnhof und dem Rhein, zwischen dem Rathauscenter und dem Bahndamm im Süden. Und wenn man sich da mal die Straßennamen anguckt, kommt man schon auf Ideen.
Okay.
Es sind zwei Dinge, die da gewürdigt werden.
Okay.
Zwei Dinge.
Also zwei Dinge und die dazugehörigen Personen. Die Straßennamen.
Ich gehe gerade tatsächlich so ein paar Straßennamen mal so durch. Tja.
Siehst du ein Muster dabei? Kann durchgehen. Egal.
Tja, dann mache ich
und mal. Selbst die Straßennamen, die viel später gegeben wurden, haben sich diesem Muster angepasst. Also zum Beispiel, der Berliner Platz ist von 1960 und nicht von 1885. Ne? Zum Beispiel. So. Tja, und wenn man an das Selbstbild der Stadt kommt, dann denkt man natürlich auch an die Kultur. So. 1882 wurde ein Gesellschaftshaus eröffnet, erst als Privatinitiative, an der Stelle der heutigen Stadtbibliothek. Es gab viele Vereine, 1903 nicht weniger als 330, aber es gab keinerlei Kulturinstitutionen, kein Orchester, kein Theater, kein gar nichts. Dafür allerdings 529 Gaststätten und ab 1906 ein paar Kinos. Und es gab kein Rathaus, es gab keine prachtvollen öffentlichen Gebäude, aber es gab prachtvolle Gebäude und das war die Industrierepräsentation. Mhm. Also die groß hingelagerten Gebäude der BASF, Verwaltung und Hauptlaboratorium stehen auch heute noch direkt an der Rheinufer- bzw. Karl-Bosch-Straße. Oder die Türme von verschiedenen Fabriken, zum Beispiel von Grünzweig und Hartmann und so. Also da gab es eine Menge, was so etwas was hermachen sollte, oder das Gebäude der Pfalzwerke im Stadtteil Süd.
Mhm. Das ist schön.
Und 1906/07 wurde am Rhein ein Neubau eines Unternehmens errichtet, als Gegenstück, als industrielles Gegenstück zum Mannheimer Schloss in Formen des Jugendstils. Dieses Gebäude steht auch noch heute. Und welches Unternehmen ist das? Also es ist deutlich älter, war übrigens die ziemlich einzige größere Firma in jüdischem Besitz in Ludwigshafen.
Okay.
Und 1905 gab es ein Riesenfeuer, da gibt es auch tolle Fotoserien vom Feuer und dann von der Zerstörung. Und dann hat man es wieder aufgebaut und dann halt viel schicker, moderner, neuer.
Oh, mir fallen jetzt gerade ein paar Namen ein.
Es steht direkt am Fluss. Nicht irgendwo weiter hinten. Deswegen eben auf der einen Seite, wenn man nämlich wirklich davor steht, auf der Rheinpromenade und über den Rhein guckt, ist es Schloss. Und wenn man anders guckt, ist es das Gebäude, dieses Unternehmen.
Heißt das Unternehmen so wie das Gebäude?
Ja.
Sie gucken mich gerade an.
Ja.
Okay.
Ja, heißt es.
Gut. Mhm.
Ist aber dieses Unternehmen nicht mehr.
Ja, okay. Gut. Mhm. Ich
glaube,
das hat gerade geholfen.
Und jetzt kommen wir nochmal zum pfälzischen Chicago.
Ja.
Also der Pfälzische Kurier, eine der Zeitungen, die hier erschien. Ludwigshafen ist durch seine günstige Verkehrslage relativ schnell zum Pressezentrum der Pfalz geworden.
Das auch noch.
Und der Herr Waldkirch, der dann die großen Zeitungen überwiegend rausgab, zum Pressezaren der Pfalz. Dieser Pfälzische Kurier sprach 1889 über das junge, rauchgeschwärzte pfälzische Chicago. Die Farbenstadt, das Chromopolis Deutschlands, wo all die sinneberückende Farbenpracht, welche das Raffinement der Mode fordert und erfindet, wird durch ein Wunder als aus dem Kohlenqualm der Hemshöfer Fabriken hervorstrahlt.
So ist das. Mhm. Noch heute.
Ja, wobei so qualmhaft ist es ja eigentlich nimmer. Aber was man hier auch sehen kann, die innovative Industrie und der gute Verdienst und alles hatten ihren Preis. Mhm. Der Glanz hatte seinen Preis. Und da kommen wir dann halt auf die Umwelt in dieser Stadt zu sprechen. 1910 hat ein evangelischer Pfarrer, der nun nicht gerade der revolutionären Gesinnung verdächtig ist, sich darüber Gedanken gemacht, ob Ludwigshafen denn wirklich schon eine Großstadt sei. Und er sagt, ja, auf jeden Fall. Und gibt unter anderem dann, Ludwigshafen ist ja eine Stadt, wo der Salat in den Gärten von den Säuren der chemischen Fabriken gefressen, anstatt von den Menschen vom Teller gegessen wird. wo die Bäume zweimal sich belauben in einem Jahr, weil die Bäume bei einmaliger Belaubung nicht imstande sind, bis zum Herbstwind auszuhalten.
Oh. Ist das tatsächlich so
gewesen? Das war tatsächlich so.
Eieiei.
Also noch in den 50er Jahren hat man gesprochen vom Luftsumpf Mannheim-Ludwigshafen. Man muss sich ja überlegen, die Industrie hat mit Kohle geheizt, die Haushalte haben mit Kohle gewirtschaftet, ja, oder mit Holz, was ja übrigens auch keine tolle CO2-Bilanz hat, weil es muss ja verbrennen. Die Züge sind mit Kohle gefahren.
Und die Schiffe auch, oder?
Und die Schiffe auch. Das heißt, da war ein einziger Sumpf. Und von wegen, man hat sich über den Fluss Gedanken gemacht. Also allen Dreck hat man einfach in den Rhein geleitet. Der große deutsche Strom hat so viel Selbstreinigungskräfte. Das geht von selbst, mit dem Ergebnis, dass so nach 1890 von Ludwigshafen aus dann so eine riesige Dreckspur sich bis Worms gezogen hat im Fluss. Aber darüber hat man nichts gemacht, man hat nichts gemacht in der Zeit. Das war einfach, das hat man hingenommen. Was man gemacht hat, das sind eben die berühmten rauchenden Schlote. Deswegen waren die Schornsteine ja so hoch. Man hat nämlich versucht, also man hat schon gewusst, dass der Wind treibt dann das fort, übrigens dann halt oft gerne nach Mannheim, ja, weil klar, die Windrichtung entsprechend ist. Übrigens auf Postkarten von Ludwigshafen treibt der Wind immer eigentlich durch die Bank den Dreck in die andere Richtung, in die Pfalz rein. Das stimmt aber nicht. Also hier erinnern wir uns nochmal an den Fabrikschmutz, den man gezwungen hat, Stadt zu werden. Das passt dann ganz gut. Ne? Ja, und dann kommen wir mal zur Stadtentwicklung. Dann kommen wir auch zu der Frage, wie viele Menschen denn da sind. Bis 1901 gab es in Bayern keine Bauordnung und hier galt noch die französische Gesetzgebung, der Code Napoleon, und der sagt nicht viel darüber, wie man bauen soll. Deswegen ist hier auch kreuz und quer gebaut worden. Der Hemshof hat ja doch recht schiefe Straßen, das sind nämlich einfach hochgebaute Feldwege, alte. Deswegen. Und als Bürgermeister haben sich eine Reihe von Bauunternehmern abgelöst einander. Und die hatten samt und sonders kein Interesse daran, etwa städtische Regulative zu erlassen, die ja ihre eigene Freiheit beschränkt hätten. Also es gibt dann die berühmten Bürgermeisterstraßen, Bürgermeister Kutterer und Bürgermeister Hoffmann. Der eine hat halb Ludwigshafen gebaut, Josef Hoffmann, und sein Sohn war auch noch Bürgermeister, hat aber nach 2 Jahren vor einer Sitzung der städtischen Finanzkommission in seinem Ankleidezimmer Selbstmord begangen. Oh. Keiner weiß warum. Also die Firma kann nicht völlig am Ende gewesen sein, denn sie hat danach noch viele Jahrzehnte bestanden. Aber also das ist der einzige Ludwigshafener Bürgermeister, der bisher sich das Leben genommen hat. Es braucht ja auch nicht mehr zu werden. Tja, und in dieser Stadt hat sich die Bevölkerung bis 1900 in jedem Jahrzehnt verdoppelt. Also 1500 waren es 1852, 95.000 sind es kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und jetzt nur mal so eine Schätzfrage: Wie hoch war denn der Ausländeranteil in Ludwigshafen so um 1914?
Um 1914, okay. Das ist eine Schätzfrage.
Das wäre eine Schätzfrage.
Wie bepunkten wir das dann später?
Ja, sagen wir mal, wenn der Abstand mehr als 5 Prozentpunkte ist, sollte man es nicht als...
Okay. Gut. Ne?
Aber es gibt jetzt ein paar Lösungsansätze, denn wenn ich weiterrede, also die Stadtväter haben groß verkündet, die Bevölkerung stamme aus aller Herren Länder. Tatsächlich stammte sie ganz überwiegend aus 3 Ländern, nämlich der Vorderpfalz, Südhessen und Nordbaden.
Zählen die dann auch zu dem Ausländeranteil dazu?
Nee, ne?
Sonst würde ich meine Zahlen nämlich noch korrigieren.
Also das war nämlich das Witzige. Natürlich, wenn man im Hafengebiet, im Hemshof rumgelaufen ist, da gab es natürlich Niederländer und was weiß ich. Mhm. Und es gibt sogar auch einen einzigen schwarzen, sehr frühen Einwohner Ludwigshafens, der ist als Sklave aus Surinam gekommen und als angesehener Ludwigshafener Hotelier verstorben.
So.
Adrian van Vouden. Mhm. Über dessen Leben ist tatsächlich in der letzten Zeit relativ gut geforscht worden. Deswegen wissen wir auch, was wir vorher nicht wussten, dass er wirklich als Sklave geboren wurde. Mhm. Und da der über Mannheim nach hier kommt, hat das Archivum in Mannheim da einiges gemacht.
Okay.
So, also, und es gibt auch einen Aufsatz, den kann jeder bei uns lesen, wenn er denn will. Die einzige Gruppe, wo es viel Zuwanderung gab, aus ferneren Gebieten, das waren die jüdischen Einwohner Ludwigshafens. Mhm. In Ludwigshafen gab es zuerst ziemlich viel Antisemitismus, dann hat sich das völlig entspannt, so nach 1870. Und das erste Kirchengebäude der Stadt, nachdem die Protestanten und Katholiken, die so etwa jeweils die Hälfte der Bevölkerung ausmachten, ihre eigenen Kirchen gebaut haben, da könnte ich natürlich eine Frage draus machen, was sind denn die zwei Kirchen, welche zwei sind denn das? Das müssten wir aber eigentlich wissen können, denn wir reden ja jetzt von der alten Stadt. Von der alten Stadt, das ist die Ludwigskirche und die Lutherkirche.
Ja klar,
natürlich. Ja. Und die Ludwigskirche, da war der Altkönig Ludwig bei der Weihe dabei und sie ist natürlich nicht nach ihm benannt, sondern nach dem heiligen König von Frankreich, Ludwig, aber trotzdem ist er eigentlich nach ihm benannt, warum hätten wir sie sonst so nennen sollen. Und diese Kirche für beide Konfessionen, die ziemlich klein war, die das allererste war, eigentlich mehr so ein großer Saal, die wurde dann Synagoge. Das ist eine absolut einmalige Sache in Deutschland, dass gewissermaßen die christlichen Konfessionen der jüdischen Gemeinde ein Gebäude als Synagoge überlassen. So, und in welcher Straße stand die Synagoge? Heute hängt da eine Gedenkplatte. Die Synagoge ist, wie wir alle wissen, dann 1938 von den Nazis abgefackelt worden.
Ich glaube, das weiß ich. Um einfach mal auch mal was, ne, zu wissen.
Streber.
Und wenn man sich jetzt mal so anguckt, 40% der Einwohner waren zu jeder Zeit von 1914 etwa 40% unter 15 Jahre alt. Mhm. Mhm. Also schon eine junge Stadt. Und noch eine Menge.
40%.
Eine junge Stadt, viele Kinder plus starke Zuwanderung. Das erklärt auch dieses Abgehen der Bevölkerungszahl. Aber es war natürlich keine Stadt, in der schon alles so schön war. Man muss auch sagen, das ist jetzt was Deutschlandweites. Die Säuglingssterblichkeit lag in Ludwigshafen bei 24%. Das heißt, von je 100 geborenen Kindern sind 24 schon gestorben, bevor sie ein Jahr alt waren. In Speyer lag sie bei 22%. In ganz Bayern lag sie auch bei 24%, in der Pfalz aber sonst nur bei 16%. Also je mehr Dorf und je ländlicher und gesünder die Luft, und da sinkt es dann. Außerdem haben die Pfälzer Mütter ihre Kinder gestillt, und das hat man in anderen Teilen Deutschlands und in anderen Teilen Bayerns nicht gemacht. Das hat man in Lu gemacht, aber da war halt die Luft so schlecht und alles. Und nicht gestillte Kinder sind zu einem viel höheren Prozentsatz gestorben, weil eben Säuglinge, was weiß ich, irgendwelche Pampe, die man ihnen gibt, oder Kuhmilch nicht so gut vertragen. Mhm. Und wie stand es denn mit der Lebenserwartung? Für Ludwigshafen selber ist das tatsächlich gar nicht untersucht, wohl aber für Maudach, und das ist dann durchaus ähnlich. Mhm. Also um die Jahrhundertwende wurden Leute bei Geburt im Schnitt etwa 41 Jahre alt, und wenn sie mal ein Jahr alt waren, sind sie im Schnitt 54 geworden. Und das war vor 120 Jahren, also es war jetzt nicht in der grauen Vorzeit.
Ja.
Im Gegenteil muss man sagen, vor der Industrialisierung lag es höher, und dann die Arbeit in der Fabrik ist dermaßen schädlich, auch für Frauen. Frauen sind ja oft in die Fabrik gegangen, um die Aussteuer zu verbessern, bevor sie geheiratet haben. Das hat übrigens dann auch die Säuglingssterblichkeit in die Höhe getrieben, weil dann die Muttermilch schlecht war und sie selber auch geschwächt von der vom ganzen körperlichen Zustand her, was sie auf dem Land so nett waren. Und deswegen sinkt es dann erst nochmal. Also zum Beispiel in Maudach, dann sinkt es bis auf 39 Jahre, so in den 1860ern.
Boah.
Für, ja. Und das ist nur die Zahl für die wenigstens das erste Lebensjahr erreicht haben. Wenn man die einrechnet, die gestorben sind, sinkt sie auf 25 Jahre. Das sind Werte, die heute selbst höchst benachteiligte, eigentlich eher vierte Weltländer kaum erreichen. Also so niedrig.
Ja.
Das war Teil 1. Weiter geht's in Teil 2. Dort findet ihr noch mehr tolle und informative Geschichten und natürlich weitere Quizfragen und die große Auflösung am Ende. Viel Spaß!